Am Ende seines Dienstes hier auf der Erde hat Jesus seinen Jüngern einen gewaltigen Auftrag gegeben. Viermal redet er davon in den Evangelien, einmal dann in der Apostelgeschichte 1. Jesus ist auf dem Weg zum Vater. Er verabschiedet sich von seinen Jüngern, ruft sie noch einmal zusammen. Und dann sagt er, als er mit ihnen zusammen war, sie sollten Jerusalem nicht verlassen, sondern auf die Verheißung des Vaters warten. Und die, so sprach er, habt ihr von mir gehört. Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder das Reich für Israel aufrichten? Er aber sprach zu ihnen, es gebührt euch nicht Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben, eine Wolke nahm ihn weg vor ihren Augen. So ein bisschen sind wir mit diesem Text schon am vergangenen Sonntag bekannt gemacht worden. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, war das Thema des vergangenen Sonntags. Und heute geht es um diesen großen Auftrag. Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Zunächst in Jerusalem, dann in Judäa, in Samarien bis an die Grenzen der Erde. Unsere Themenreihe, mit der wir uns beschäftigen, lautet das Leben in der Gemeinde. Heute geht es nicht um das Leben in der Gemeinde, sondern um das Leben außerhalb der Gemeinde. Ihr werdet meine Zeugen sein, werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, meine Zeugen sein, bis an die Grenzen der Erde. Das Erste, was ich bei diesen Jüngern neu festgestellt habe, ist, wie beschränkt sie sind in ihrer Zukunftsperspektive. Wie beschränkt. Als Jesus davon spricht, dass sie getauft werden mit dem Heiligen Geist, was sagen sie da? Sie sagen, Herr, wirst du zu dieser Zeit wieder das Reich in Israel aufrichten. Das heißt, sie beschäftigen sich in ihren Gedanken mit 25.000 Quadratkilometern. Was ist das im Verhältnis zu den Millionen Quadratkilometern, die unsere Erdoberfläche groß ist? Heute wohnen 7 Millionen Menschen in Israel, aber 7 Milliarden Menschen auf der Erde. Das ist 0,1%. Und ihre Zukunftsperspektive ist, als Jesus sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, Herr, wann wirst du das Reich in Israel wieder aufrichten? Sie sind beschränkt, begrenzt in ihrer Sichtweise auf ihr kleines Land. Sie haben einen nationalen Erwartungshorizont, sozusagen. Obwohl sie eigentlich wissen, dass Jesus gekommen war. Warum? Weil Gott die Welt so sehr geliebt hat. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Obwohl sie eigentlich wissen, dass Jesus, als er am Kreuz starb, nicht nur für die Juden gestorben ist, sondern für alle Menschen. Aber ihr Erwartungshorizont ist klein geblieben. Sie haben Scheuklappen und haben nur diese nationale Erwartung im Auge. Herr, wirst du das Reich für Israel wieder aufrichten. Wenn sie doch wenigstens gedacht hätten in den großen Zusammenhängen der alttestamentlichen Propheten. Die sprechen ja auch von dem Aufrichten des Reiches Gottes in Israel. Und wir wissen als Christen, dass das auch eine Zukunftsperspektive ist, wenn Jesus wiederkommt in Herrlichkeit, dass er ja in Israel wiederkommt und dass er von Jerusalem aus im tausendjährigen Friedensreich die Welt regieren wird. Aber die alttestamentliche Perspektive der Propheten war auch nicht nur begrenzt auf Israel, sondern Israel sollte das erleben, was Gott schon im Abraham verheißen hat. Nämlich, du sollst gesegnet werden, sagt Gott zu Abraham damals, dem Stammvater Israels, und in dir soll wer gesegnet werden? Alle Nationen, alle Völker der Welt. Das ist die prophetische Perspektive schon im Alten Testament. Gottes segnendes, heilendes Handeln an Israel gilt auch durch Israel hindurch immer der Welt. Herr, wirst du zu dieser Zeit dein Reich in Israel
aufrichten. Und als ich mich bei der Vorbereitung so über die Jünger und ihre begrenzte Perspektive aufrichte, als Evangelist tut man das gerne an dieser Stelle, da dachte ich, womit bist du, Gregor Helms, beschäftigt in deinem Leben? Das ist deine Perspektive. Und ich muss zugeben, ich habe, wenn ich so an meine Erwartungen denke, an das Leben und an die Zukunft, einfach nur den ganz zentralen Wunsch, dass es mir in meinem Leben und meiner Familie gut geht. Das ist meine begrenzte Perspektive. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Man braucht ja nur die Gebete sich mal anzugucken, die wir so beten in unserem Alltag. Nicht hier öffentlich in der Gemeinde, die sind immer ein bisschen anders. Aber so unsere ganz normalen, alltäglichen Gebete, was verraten die an Perspektive, die wir haben? Was ist der Horizont, in dem wir sozusagen leben? Und wenn dann noch die Rede ist davon, dass der Heilige Geist ausgegossen werden soll, die getauft werden sollen mit dem Heiligen Geist, die Jünger, ja, was soll der Heilige Geist denn machen durch mich? Es reicht mir doch, wenn ich mein Leben bewältige, die täglichen Aufgaben, die kleinen Dinge des Alltags. Herr, so hätten wir wahrscheinlich gefragt, wirst du zu dieser Zeit unser Leben denn heil machen? Dein Reich aufrichten in unseren kleinen, schmalen Grenzen? Manchmal weitet sich ja auch so ein bisschen unser Blick. Aber ich stelle fest, dann sind wir mit unserer Gemeinde beschäftigt. Die meiste Zeit in unserem geistlichen Leben sind wir mit unserer Gemeinde beschäftigt. Mit ganz praktischen Dingen, aber auch mit Visionen, Baufragen und so weiter. Das beschäftigt uns in unseren Gemeindeversammlungen. Habt ihr schon mal in einer Gemeindeversammlung den Punkt gehört, wie können wir die Menschen draußen besser mit dem Evangelium erreichen? In der Gemeindestunde mal thematisiert worden wäre. Oder wenn, dann vielleicht unter Sonstiges, ganz hinten. Oder vielleicht als eine Terminangabe, wir machen eine Evangelisation irgendwann. Aber dass uns das wirklich innerlich beschäftigt. Wir sind so befasst mit den engen Grenzen unseres Gemeindelebens. Also gar nicht so viel anders wie die Jünger. Herr, wirst du zu dieser Zeit in Israel dein Reich aufrichten? Und etwas Zweites hat mich an diesem Text aufgeregt. Mich hat aufgeregt, dass die Jünger sich mit Fragen beschäftigen, die sie eigentlich nichts angehen. Das tun wir auch immer wieder gerne im Reiche Gottes. Wir beschäftigen uns gerne mit Fragen, die uns eigentlich nichts angehen. Testet mal eure Gespräche, die ihr führt, auch im Anschluss beim Kirchencafé. Ich würde fast sagen, 50% der Gespräche, die wir führen, sind Gespräche über Fragen, die uns eigentlich nichts angehen. Vor allem, wenn wir über Menschen reden. Es gibt viele Dinge, die uns überhaupt nichts angehen, aber diese Dinge beschäftigen uns. Sie treiben uns um, die lassen uns zum Telefon greifen oder zur Tastatur und E-Mails schreiben. Fragen, die uns nichts angehen. So ist es auch bei den Jüngern damals gewesen. Sie sagen, Herr, wirst du zu diesem Zeitpunkt das Reich in Israel aufrichten? Und was sagt Jesus? Geht euch nichts an. Das ist Sache des Vaters, des himmlischen Vaters. Der setzt den Zeitpunkt fest, wenn denn das Reich aufgerichtet wird. Aber was euch etwas angeht, ist die Welt, in die ich euch sende. Und ich denke an eine Kirche, von der es hieß, dass über dem Ausgang stand, hier beginnt das Missionsgebiet. Wenn man die Kirche verließ, dann wusste man, wohin man sich begab. Das interessiert Jesus. Und dafür verheißt er den Heiligen Geist. Ihr werdet die Kraft des Höchsten empfangen. Warum? Damit ihr meine Zeugen seid. In Jerusalem, in Judäa, Samarien. Und dann weitet Jesus die Perspektive und sagt, bis an die Grenzen der Erde. Und nun müssen wir uns vor Augen halten, dass die Leute, denen er das sagt, Leute waren, die noch nie Urlaub auf Mallorca gemacht hatten. Die kannten sich nur innerhalb der Grenzen ihres Volkes aus. Die sprachen nur Aramäisch, ein Dialekt sozusagen im römischen Weltreich. Die kannten sich in der großen, weiten Welt überhaupt nicht aus. Und hinzu kam, dass es ganz schlichte Leute waren, dass Jesus keine Experten sozusagen in Sachen Reich Gottes losschickt, sondern Fischerleute vom See Genezareth. Und dann kamen die ja auch noch aus Galiläa, was ja in Israel auch ganz besonders schlimm war. Das ist genauso, als wenn man hier bei uns erzählt, die kommen aus dem Bayerischen Wald oder aus Friesland. Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Wurde schon Jesus gefragt. Nazareth in Galiläa. Und als sie zu Pfingsten dann auftreten und den Mund aufmachen, das Evangelium verkündigen, da wundern sich die Leute. Warum? Weil sie sagen, das sind doch Leute aus Galiläa. Menschen wie wir, und die reden plötzlich von den großen Taten Gottes. Das ist doch unbegreiflich. Also wir müssen uns vor Augen halten, dass Jesus sie in eine Vision sozusagen hineinstellt, in eine Perspektive, die den Horizont dieser Leute bei weitem überschritten hat, bis an die Grenzen der Erde zu gehen. War für die schlichten Apostel von damals, für die schlichten Jünger, ganz, ganz weit weg. Ganz, ganz weit weg. Und Jesus mutet ihnen dazu. Und er sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, genau deswegen. Und ihr werdet meine Zeugen sein, bis an die Grenzen der Erde. Was heißt das eigentlich, Zeuge sein? Zeuge sein heißt zunächst einmal, dass ich es unwillkürlich werde. Man wird ja nicht Zeuge, weil man sich es vorgenommen hat. In der Regel, ich will gerne ein Zeuge sein, eines Verkehrsunfalls zum Beispiel, und dann setzt man sich hier ans Elisabethufer und wartet so lange, bis es irgendwo knallt. Sondern wir werden unwillkürlich Zeugen. Wir werden gar nicht gefragt im Vorfeld. Und man könnte, wenn man das auf uns Jünger Jesu anwendet, so sagen, alles, was du in deinem Leben über Bitten und Verstehen erfahren hast, erlebt hast, da bist du ein Zeuge geworden. Der Liebe Jesu in deinem Leben. 25 Jahre verheiratet zum Beispiel. Ihr habt euch vorgenommen, denke ich mal, ihr beiden, bis an das Ende unseres Lebens, damals vor dem Traualtar, so hat euch ja der Pastor auch gefragt. Aber dass das nun auch funktioniert hat und viele Ehepaare, die damals mit euch zusammen die Ehe geschlossen haben, im selben Jahr, sind inzwischen nicht mehr zusammen und verheiratet. Das ist euch widerfahren. Ihr habt einen Teil daran mitgewirkt und mitgearbeitet, aber das würden die anderen vielleicht auch sagen. Die haben es versucht. Es ist euch widerfahren. Alles, was wir erleben mit unserem Herrn Jesus, große und kleine Dinge, ist etwas, was uns widerfährt und was uns gewissermaßen unwillkürlich zu Zeugen macht. Und hier in dieser neuen Perspektive wird deutlich, das, was du erlebt hast mit Jesus, das ist nicht nur für dich. Was die Jünger damals mit Jesus erlebt haben auf ihrem Weg, diese 3 Jahre, die sie mit ihm gezogen sind, das war nicht nur für sie. Es war auch für sie. Aber nicht nur. Sondern es war auch für die anderen Menschen, zu denen sie dann hinbestellt werden als seine, als Jesu Zeugen. Und wichtig für das, was wir zu bezeugen haben, ist ja, dass wir es wirklich erlebt haben. Manche Zeugnisse leiden ja darunter, dass aus zweiter Hand bezeugt wird, sozusagen. Dass wir es gar nicht selber erfahren haben. Weil wir vielleicht sogar meinen, das, was ich erlebt habe, ist ja viel zu gering, als dass ich darüber erzählen könnte. Ich war ja nicht drogenabhängig. Ich habe nie an der Spritze gehangen. Ich war nie so tief unten und habe dann erlebt, wie Jesus mich da rausgeholt hat. Und einige lassen sich schon von daher mehr oder weniger den Mund zu nähen, weil sie den Eindruck haben, mein Zeugnis ist viel zu gering und viel zu klein. Als Evangelist von zig, ich weiß gar nicht, wie viele es waren, Zeltabenden, wo auch immer wieder Leute vorne standen und ihr Zeugnis gegeben haben, weiß ich, dass gerade die Zeugnisse mit den kleinen Erfahrungen Menschen für das Evangelium von Jesus Christus aufgeschlossen haben. Also nicht, wenn vorne jemand stand und sagt, mein Arm war mal erheblich kürzer, als er jetzt ist von Geburt an, dann hat Jesus das Geschenk, dass er länger geworden ist. So etwas gibt es ja. Jesus ist der große Arzt, der kann gewaltige Wunder tun. Aber interessanterweise haben nicht solche Zeugnisse Menschen innerlich bewegt und angesprochen, sondern die kleinen Erfahrungen des Alltags. Dass Leute plötzlich merken, dieser Jesus ist ja nicht nur eine historische Persönlichkeit, wie ich bislang geglaubt habe, der mal gelebt hat, Großes in Bewegung gesetzt hat, also so eine Geschichtsperson wie Karl Marx und wie viele andere. Sondern der ist ja offensichtlich ganz lebendig. So lebendig, dass es noch 2000 Jahre Menschen gibt und sagt, diesen Jesus habe ich was erlebt in meinem Alltag. Wir haben gespürt, dass er auferstanden ist. Und wenn ich glaube, dass er der Lebendige, der auferstandene Herr ist, dann nicht nur deshalb, weil die Apostel das damals so erlebt haben und später ja auch noch Paulus, der dann dazu stieß, sondern ich habe es in meinem Alltag so erfahren. Es gibt ja im Gerichtswesen den sogenannten Knallzeugen. Kennt ihr den? Knallzeugen, das sind Leute, die haben bei einem Unfall den Knall gehört, aber die haben nicht den Unfall selber gesehen. Und interessanterweise sind diese Knallzeugen immer die Ersten, die sich melden und sagen, sind Zeugen. Aber die haben es hinter ihrem Rücken knallen gehört und haben sich umgedreht und dann haben sie gesehen, dass sie zwei Autos zusammengestoßen, können aber nicht sagen, wie das dazu gekommen ist. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist und bei deinen Zeugnissen. Vielleicht bist du auch so ein Knallzeuge. Jesu. Das heißt, du hast Jesus noch gar nicht wirklich erlebt und erfahren. Du bist zwar in der frommen Umgebung, fühlst dich da auch wohl, es ist wunderbar und es ist auch schön, dass du da bist. Aber vielleicht hast du das noch nicht richtig verstanden, dass du Jesus selber erleben kannst und so zu seinem Zeugen werden kannst. Damit sind wir beim nächsten Punkt. Es ist ja interessant, dass Jesus sagt, ihr sollt meine Zeugen sein. Dieses Wort kommt schon im Alten Testament vor. Da heißt es im Alten Testament, dass Gott zu seinem Volk sagt, Jahwe, ihr sollt meine Zeugen sein, sagt er zu Israel. Israel ist ein Zeuge Jahwes. Oder man könnte auch etwas altertümlicher sagen, ein Zeuge Jehovas. Israel. Die Aufgabe Israels. Wenn heute Leute hier von Tür zu Tür gehen und sich vorstellen als Jehovas Zeugen, dann muss man ihnen sagen, das ist nicht eure Aufgabe. Die Aufgabe Israels. Jahwe zu bezeugen. Unsere Aufgabe ist es, Jesus zu bezeugen. Jesus Christus, ihr sollt meine Zeugen sein, sagt Jesus. Das ist ein Unterschied. Das heißt, ich bin so froh, dass ich nicht die Dreieinigkeit Gottes bezeugen muss. Mache ich zwar auch mal ganz gerne so zwischendurch, indem ich dann auch in Bildern versuche, Menschen zu erklären, was darunter zu verstehen ist. Aber ich merke dann immer bei meinen Gesprächspartnern, die unchurched sind, also kirchlich völlig ungebildet, erstens, dass es sie völlig kalt lässt und zweitens, dass es sie auch nicht viel tiefer interessiert. Manchmal ertappe ich mich dabei auch, wie ich ein Zeuge meiner Gemeinde werde. Ich spreche gerne über meine Gemeinde, weil ich sie von Herzen lieb habe. Und ich glaube auch, man kann eine Gemeinde nur verändern, wenn man sie lieb hat. Anders ist das nicht möglich. Und deswegen rede ich gerne darüber. Da habe ich mal so ein Urerlebnis gemacht bei einer Evangelisation. Da sitze ich mit Leuten in einem Teestubenabend, so nach der Veranstaltung, so an einem Tisch, wir trinken eine Tasse Tee. Und wir kommen miteinander ins Gespräch über die evangelisch-freikirchlichen Gemeinden, in Klammern Baptisten, KDÖR. Und Leute fragen auch und ich laufe zur Höchstform auf und fange mit der Geschichte an und so weiter. Und plötzlich sagt einer von denen, die mit mir am Tisch saßen, entschuldigen Sie mal, ich stehe jetzt mal auf, ich gehe mal hier an den Nachbartisch, da wird über Jesus gesprochen. Das war für mich ein Urerlebnis. Die Leute sind nicht an Kirche interessiert, in erster Linie, egal welche Beziehung sie da haben. Viele sind sogar von Kirche enttäuscht und sind kritisch irgendwelchen Organisationen gegenüber. Man ist sofort auch dann, wenn man mit Leuten über Glauben spricht, so bei diesem Thema, ja, Missbrauchsfälle in der Kirche und so weiter. Und ich bin so froh, dass es nicht meine Aufgabe ist, Zeuge der Baptistengemeinde Jever zu sein. sondern meine Aufgabe ist es, Zeuge Jesu zu sein. Ihn zu verkündigen. Und es widerfährt mir auch, und ich bin so froh, dass es euch auch widerfährt, wenn ich mal so Zeugnisse mir anhöre, die meine Schwestern und Brüder so sagen, dass wir manchmal auch abrutschen und dann ein Zeuge unserer selbst werden. Es gibt manche Zeugnisse, die sind so fromm verpackt, die fangen mit Jesus an und hören immer mit mir dann selber auf. Und dann habe ich dieses getan und jenes erlebt und dann habe ich mich bekehrt. Geht ja eigentlich gar nicht, ne? Dass ich mich bekehre. Nur der Herr kann mich bekehren. Ja, dass also plötzlich Jesus gar nicht mehr im Zentrum steht, sondern ich selber. Und mein Erlebnis und meine Erfahrung und das, was ich tue. Jesus sagt, ihr sollt meine Zeugen sein. Erst in Jerusalem. Und dann in Judäa. Und dann in Samarien, bis an die Grenzen der Erde. Und ich glaube, die Jünger hätten eine Menge damals in dieser Situation gegeben, wenn Jesus umgekehrt angefangen hätte und gesagt hätte, ihr sollt meine Zeugen sein an den Grenzen der Erde. Und dann ganz zum Schluss in Jerusalem. Die hätten eine Menge wahrscheinlich gegeben. Einmal, weil sie sich vielleicht gesagt hätten, naja, an die Grenzen der Erde komme ich sowieso nicht. Aber ist ganz gut, so eine Aufgabe da zu haben. Und kann dann sagen, wenn ich diese Aufgabe erfüllt habe, dann kümmere ich mich auch um Jerusalem und um Judäa. Warum hätten sie so vieles darum gegeben? Nehme ich an, weil Jerusalem ein ganz gefährliches Pflaster war in der Zeit. Da war 40 Tage vorher ihr Herr Jesus gekreuzigt worden. Da gab es Geheimpolizei, die waren unterwegs und guckten, wer denn noch zu diesem Jesus von Nazareth gehört. Da war Simon Petrus, der selbst von einer schlichten Magd identifiziert worden war. Du bist doch auch einer von denen, die mit Jesus durchs Leben gegangen sind. Und es gibt viele Leute, die spenden eine Menge für Missionen. Die sind mit ihrem Herzen immer weit weg, wenn es um missionarische Dinge geht. Und der Nachbar nebenan, Jerusalem, weiß nichts, wohin du gehörst und mit wem du in deinem Alltag Erfahrung sammelst. Das ist für mich hochinteressant, wenn man Menschen begegnet in anderen Zusammenhängen, Christen, wie sie dann plötzlich blockiert sind, von dem zu reden, was in ihrem Herzen eine große Rolle spielt. Was ihre Hoffnung ist. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, sagt Jesus. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Wir haben in einer Bibelstunde ja mal auf Spaß ausgerechnet, wie viel Menschen wir täglich begegnen, im Durchschnitt. Und sind auf eine Zahl gekommen, so zwischen 5 und 7. Ich glaube, Rainer, du warst auch noch bei diesem Rechenabend mit dabei. Du hast gesagt, ich habe ja eine ganze Schulklasse, damals warst du noch im aktiven Dienst, eine ganze Schulklasse vor mir sitzen. Du hast also da unsere Statistik ziemlich erhöht. Aber wir gehen mal aus von 5 bis 7 Leuten, Menschen, die Jesus nicht kennen, in unserem Alltag. Das sind in der Woche 35. Das sind im Jahr über 1500 Leute. Und ich ertappe mich immer wieder dabei, wie läppisch sind oft meine Gespräche, die ich mit Nachbarn und Bekannten führe. Wie läppisch, wie Allerweltsgespräche sozusagen, die ich da führe. Und ich war so dankbar vor einiger Zeit, als ich in ein Café komme und jemand zu mir sagte, Gregor, über was hast du heute gepredigt? Laut. Und ich konnte in dem Café noch einmal die Predigt halten. Anders natürlich, als ich sie hier gehalten habe. Den Text vorgelesen. Das ist eine wunderbare Sache, wenn Leute einen da herausfordern an der Stelle. Aber grundsätzlich geht es uns häufig so, dass wir wie zugenagelt, wie zugenäht sind, wenn es darum geht, uns zu Jesus Christus als unserem Herrn zu bekennen. Ihr sollt meine Zeugen sein. Und es geht nicht um Expertenwissen an dieser Stelle. Es geht nicht darum, das haben die auch nicht, einen Grundkurs in Sachen Zeugnis geben. Das ist alles gut. Aber es geht darum, dass wir uns als Gesandte wissen, von Jesus beauftragt, da, wo du hinkommst. Er ist für alle gestorben und Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen Sohn dahingegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Wie aber, so sagt Paulus, sollen sie glauben, wenn ihnen keiner predigt? Wenn keiner ist, der Zeugnis gibt. Wenn von Jesus selbst in Kirchen und Gottesdiensten nicht mehr gesprochen wird. Was mir an dieser Stelle ganz zuwider ist, das muss ich mal sagen, ist, dass wir uns über die Islamisierung unseres deutschen Vaterlandes beklagen. Hört man immer so viele Christen sagen, wie unsere westliche Welt geht unter, unser christliches Abendland und so weiter. Dann beklagen sich die Leute über Minarette, die gebaut werden und über Moscheen, die errichtet werden. Ja, Freunde, das ist doch die Folge davon, dass wir nicht losgehen und Zeugnis geben. Und wir regen uns erst auf, wenn da die Maurer anrücken und die Moschee bauen. Dann regen wir uns auf. Und wir sind zu diesen Leuten nicht hingegangen und haben ihnen das Evangelium verkündigt, als es denn dran war. Haben uns distanziert, die Ausländer. Und haben ihnen nicht gesagt, wer unser Herr ist und dass er besonders die Ausländer liebt. Und heute beklagen wir uns über die Islamisierung dieser Welt. Jesus sagt, ihr sollt meine Zeugen sein. Ihr sollt nicht die Kläger sein, sozusagen, und die Verkläger dieser Welt. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es auch nicht, über diese Welt zu richten. Das machen wir auch gerne. Und unsere Aufgabe ist es erst recht nicht, unseren Herrn Jesus Christus zu verteidigen, sondern vor diesem großen Gerichtsprozess in dieser Welt haben wir die Aufgabe, ihn zu bezeugen. Und das ist etwas ganz Kraftvolles da, wo es geschieht. Das wirst du erleben. Wenn du den Mund aufmachst, dich zu Jesus bekennst und berichtest, was er in deinem Leben tut. Ihr sollt meine Zeugen sein, sagt Jesus. Nicht nur mit Worten, sondern auch mit unserem Leben. Denke an den Müllermeister, der 1880 ungefähr in Wimer eines Tages an seine Mühle und an seine Bäckerei, die dieser Mühle angeschlossen war, ein Schild hängt und dort stand drauf, ich werde zukünftig am Sonntag kein Brot mehr verkaufen. Das war damals ganz schön schlimm, da gab es keine Kühlschränke. Und die Leute haben gefragt, warum verkaufst du plötzlich kein Brot mehr? Und dann hat er erzählt, ich habe mein Leben Jesus Christus übereicht. Und jetzt feiere ich am Sonntag Gottesdienst. Oder der Gastwirt in Schleswig-Holstein, in Schleswig, in der Stadt Schleswig, der eines Tages seine Branntweinfässer auf die Straße rollt, eine Axt mit dabei hat und dann die Fässer zerschlägt. Und die Leute kommen, die Leute, die er sonst bedient hat in seiner Kneipe. Und sie sagen, warum machst du das? Und er sagt, weil ich jetzt dem Herrn Jesus Christus gehöre und es nicht mehr beantworten kann, dass du dich um Kopf und Kragen säufst. Oder ich denke an das junge Paar, das lange Jahre zusammenlebte ohne Trauschein. Und dann eines Tages plötzlich im Bekanntenkreis und in der Familie ankündigt, wir heiraten. Und dann sagen die Eltern, ihr seid wohl verrückt. Wisst ihr, was das bedeutet? Die Eltern waren selber durch Scheidungen hindurchgegangen. Wisst ihr, was das bedeutet? Was da auf euch zukommt, wenn es auseinandergeht? Und dann sagen sie, wir tun das, weil wir gläubig geworden sind an Jesus Christus. Das war die interessanteste Trauung in meinem Leben. Ich fand in einem Taufgottesdienst statt. Die Braut kam im Taufkleid und die Freunde und Familienleute sagten, wir wussten ja, dass sie das Taufkleid selber nähen wollte, aber dass es nur so schlicht ausfällt, das haben wir doch nicht gedacht im Vorfeld. Wir sollen Zeugen Jesu sein, nicht nur mit unserem Mund. Und die verändernde Kraft des Evangeliums, die soll in unserem Leben deutlich werden. So war das auch mit jenem Blindgeborenen, und damit will ich schließen, der von Jesus gesund gemacht wurde. Johannes 9 kann man das nachlesen. An einem Sabbat. Und dann kommen die Pharisäer und Schriftgelehrten und sagen, wie kommt das? Wer hat dich gesund gemacht? Warum? An einem Sabbat, das ist doch nicht erlaubt, an einem Sabbat zu heilen. Und sie fragen hin und her, in welcher Machtvollkommenheit hat der, der dich gesund gemacht hat, das getan? Viele Fragen. Und man könnte eine ganze Reihe Diskussionen an dieser Stelle auslösen. Und mich fasziniert, dass dieser Blindgeborene sagt, ich weiß das alles nicht so ganz genau. Aber was ich weiß ist, dieser Jesus, der hat mich sehen gemacht. Der hat mich sehen gemacht. Und ich wünsche mir für mich in der kommenden Woche und auch für euch, dass wir wenigstens einem Menschen von diesen 35, denen wir durchschnittlich begegnen, ein Zeugnis von Jesus geben. Und vielleicht am nächsten Sonntag mal fragen, was hast du als Zeuge Jesu unterwegs erlebt? In Jerusalem, Judäa oder wenn du in Urlaub fährst, irgendwo an den Grenzen der Erde. Was hast du als Zeuge, als Zeugin Jesu erlebt? Amen.